Die nüchterne Beschreibung des Altars in 2. Mose wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, doch das gilt nur, solange man die typologische Bedeutung ignoriert. Im Bericht über Rost und Ringe steckt ein zusammengesetztes neutestamentliches Bild vom Kreuz, das vollbrachte Erlösungswerk und der gegenwärtige, weltweite Wirkeinsatz des Geistes. Die Spannung liegt darin, dass diese Teile getrennt betrachtet oft missverstanden oder gegeneinander ausgespielt werden. Wie stehen Rost, Ringe und Gottes Maßstab miteinander in Beziehung? Der Altar als Typus des Kreuzes. Der Brandopferaltar wirkt auf den ersten Blick schlicht, Bretter, Bronze, Hörner, und doch birgt diese Einfachheit eine tiefe Aussage. Die wenigen Details, die über ihn berichtet werden, zeichnen nicht nur ein Kultgerät, sondern ein geistliches Bild, das seinen Mittelpunkt im stellvertretenden Tod trägt. Beobachten wir die Sachlichkeit des Textes, so offenbart sich hinter der Nüchternheit die Spannung zwischen historischem Geschehen und bleibender geistlicher Bedeutung. Ein Sinnbild des Kreuzes Christi, wenn wir den Bericht über den Altar des Brandopfers in 2. Mose Kapitel 27 Verse 1 bis 8 lesen, mag es auf den ersten Blick so erscheinen, als gäbe es kaum etwas über den Altar zu sagen. Bei näherer Betrachtung wurde mir jedoch klar, dass hier prinzipiell etwas sehr Wichtiges liegt. Der Altar ist ein Sinnbild des Kreuzes Christi. Im Neuen Testament wird die Offenbarung über das Kreuz stückweise entfaltet. Einzelne Teile dieser Offenbarung, wie Puzzleteile, finden sich hier und dort im gesamten Neuen Testament. Diese Spannung löst sich, wenn wir das Typusverhältnis zwischen Altar und Kreuz ernst nehmen. Das brandopferaltarische Bild denkt nicht in abstrakten Begriffen, sondern in einem tätigen Geschehen, Hingabe, Verbrennung, völlige Darbringung. In Johannes 12,24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn spricht von Tod und Frucht, ähnlich dem Opfer am Brandopferaltar, das in seinem Sein das Vorbild für das stellvertretende, fruchtbringende Sterben Christi ist. So wird das Kreuz sowohl vergangene Tat als auch gegenwärtige Wirklichkeit, deren Folgen bis in das Leben der Gemeinde hineinreichen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Betrachtung des Altars führt zu einem leisen, aber festen Trost, das, was am Kreuz geschehen ist, ist nichts Abstraktes, sondern eine konkrete, stellvertretende Hingabe, die Frucht bringt. Wer dieses Bild atmet, wird nicht zu einer bloßen Theorie geführt, sondern zu einer Christusverbundenheit, die das priesterliche Leben prägt und ermutigt, im Kennen seines Erlösers zu ruhen. Die vier Ringe als Bild des lebengebenden Geistes. Die vier Ringe, die am Brandopferaltar befestigt sind, erscheinen als nüchterne technische Vorrichtung, Ringe und Stangen, damit der Altar getragen werden kann. Sobald man jedoch die Funktion dieser Teile meditiert, öffnet sich ein weiteres Bild. Tragen heißt Bewegung, und Bewegung bedeutet, dass das, was erlöst ist, nicht an Ort und Stelle verbleibt, sondern hinausgeführt wird. In der Apostelgeschichte begegnet uns der Geist in Gestalt der vier Ringe. In Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8 heißt es, doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Die vier Ringe stehen dafür, die vier Enden der Erde zu erreichen. In neutestamentlicher Perspektive nimmt diese Bewegung Gestalt als Werk des Geistes an. In Apostelgeschichte 1:8 heißt es, doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Die Ringe sind damit Symbol für die Verknüpfung zwischen vollbrachtem Opfer und weltweiter Ausgießung des Lebens durch den lebengebenden Geist. Das Erlöste wird getragen und befähigt, Zeugnis zu sein, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Dynamik des Geistes, der die Gemeinde in alle Richtungen sendet. Diese Verbindung von Opfer und Geist zeigt, Erlösung bleibt nicht nur innerlich persönlich, sie entfaltet eine sendende, wachstumsfähige Wirksamkeit. Die Ringe erinnern an die Verantwortung und zugleich an die Gnade, die das Tragwerk liefert, ein Tragwerk, das nicht zuletzt die Gemeinde als Leib Christi in Bewegung setzt. Doch ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Wenn das Kreuz mit dem lebengebenden Geist verbunden ist, entsteht eine Kraft, die hinausführt. Dieses Bild lädt zu ruhiger Gewissheit ein, das Werk Christi wird durch den Geist wirksam und reicht weiter, als unser unmittelbares Blickfeld erfassen kann. Daraus erwächst stille Zuversicht für alle, die Anteil an diesem Tragwerk haben. Die Lage des Rosts, Gottes Maßstab und die Wirksamkeit der Erlösung. Das bronzene Netz, das bis zur halben Höhe des Altars reicht, ist kein zufälliges Detail, seine Lage spricht von Maß und Verhältnis. Ein Netz, das nicht bis zur Spitze reicht, zeigt, dass Gottes Ordnung in bestimmten Ebenen ablesbar ist, die halbe Höhe verweist auf eine Parallele zwischen dem Ort des Opfers und dem Ort der göttlichen Gegenwart und Versöhnung. 2. Mose Kapitel 27 Vers 5 bemerkt diese Konstruktion sachlich und setze es unter die Einfassung des Altars, von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Im Neuen Testament geht es um zwei Aspekte, den ewigen Geist und den Maßstab göttlicher Anforderungen. Die Erlösung Christi ist kraftvoll, weil sie mit dem ewigen Geist verbunden ist, zudem ist sie wirksam, weil sie nach diesem Maßstab vollbracht wurde und ihre Wirksamkeit genau diesem Maßstab entspricht. Aus typologischer Sicht deutet diese mittlere Lage auf das Verhältnis zwischen göttlichem Anspruch und göttlicher Erfüllung hin. Gottes Maßstab ist nicht reduziert, das Opfer trifft die gerechte Forderung der Heiligkeit und bringt zugleich Wirksamkeit in das Leben der Gemeinschaft. Als Folge dieses Platzes können wir die beiden Seiten zusammen sehen, die Gerechtigkeit, nach der das Werk vollbracht ist, und die Zugänglichkeit der Gnade, die es ermöglicht. In Hebräer 4,16 heißt es deshalb auch tröstlich, darum lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Dieses Hinzutreten gründet nicht in eigener Leistung, sondern in der Tatsache, dass das Opfer Gottes Standard erfüllt und zugleich sein gnädiges Erbarmen öffnet. So vereint die halbe Höhe des Rosts Gebot und Gabe, die Heiligkeit Gottes, vor der Sünde erkannt wird, und die wirksame Erlösung, die Zugang zur Gnade schafft. Darin liegt die Zuversicht, dass Gottes Erlösung sowohl dem Maß seiner Heiligkeit genügt als auch in der Kraft des Geistes wirksam ist. Und setze es unter die Einfassung des Altars, von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Darum lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Die nüchterne Anordnung des Rosts ermutigt, im Blick auf Gottes Maß weder zu verharmlosen noch zu verzweifeln. Das Opfer Christi stand in rechter Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit und öffnet zugleich den Weg zur Gnade. So bleibt Raum für ehrliche Haltung und zugleich für dankbare Zuversicht. Gottes Wirken erfüllt Anspruch und schenkt Zugang, und gerade darin liegt unsere stille Hoffnung. Herr Jesus, danke für dein vollbrachtes Opfer und für den lebengebenden Geist, durch den deine Erlösung bis an die Enden der Erde wirksam wird. Stärke uns, damit wir in Ehrfurcht vor deinem Maß stehen und in der Kraft deines Geistes leben. Amen.